Halleluja! Wir haben ja 4+. Hermi ist im Gebet und im Geist bei uns. Sie hatte Grippe noch und ist sich noch am Erholen. Und natürlich ist das wichtig, dass sie diese Zeit hat. So, ich möchte euch einfach ermutigen, hört gut zu mit eurem Herzen. Nehmt die Gedanken auf, weil ich bin überzeugt, dass sie eine Richtungsweisung sind für dieses kommende Jahr, das noch vor uns liegt. Und ich bin überzeugt, dass Gott durch Worte und durch das, was wir teilen dürfen, einfach auch in unser Leben hineinspricht. Es ist so wichtig, dass wir eine Vision haben. Ich weiß nicht, hast du eine Vision für dieses neue Jahr, für dein Leben? Jawohl, genau so sollte es tönen. Oder für die Ehe, oder für die Kinder, oder für die Enkel. Ich glaube, Gott will sein Herz mit uns teilen, wie er denkt über den Ehepartner, wie er denkt über die Kinder, was er plant mit ihrem Leben oder mit den Enkeln. So etwas Wichtiges, aber auch mit der Gemeinde. Ich bin so überzeugt, Gott will uns nicht unwissend lassen über das, was er vorhat. Könnte das möglich sein? Glauben wir das? Ich bin überzeugt, dass der Herr uns einweihen möchte in seine Gedanken, in seine Pläne über mein Leben, über die Familie, über die Gemeinde. Halleluja! Jetzt freue ich mich auf Karin. Sie ist schon brennend, sie kann es kaum aushalten. Magst du? Gut. Halleluja! Löst die Bremse.
Also ist ja nicht eine Frage, magst, sondern mach. Oder? Nee. Maja hat mich gerade vorher gefragt, ja, bist du nervös, wenn dir etwas sagen muss? Habe ich gesagt, ja, immer nervös. Am liebsten würde ich jetzt im Kinderdienst sein oder in der Küche oder irgendwo. Aber Gott, ich weiß, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat und den machen wir. Und das gehört eigentlich auch zu diesem kurzen Thema, wo ich euch hineinnehmen möchte. Wir stehen ja eben, wie wir gehört haben, am Anfang des neuen Jahres und da ist es immer, also ich bin nicht so ein Mensch, der gerne Vorsätze nimmt und dann nach 2 Wochen geht eh nicht oder so, aber ich glaube, dass einfach Gott dieses Wort immer wieder zu uns spricht, nicht nur, weil es am Anfang des neuen Jahres ist. Das ist einfach ein Input von uns 4, vom Leiterteam, wo einfach die Gemeinde hineinnehmen möchten. Und Gott hat mir etwas aufs Herzen gelegt. Ich möchte den Titel eigentlich über meine Gedanken so beschreiben. Gott sucht dich, er sucht keine Helden. Er sucht dich und mich, er sucht keine Helden. Den Bibeltext, vielleicht Ruth weiß, glaube ich, schon, von was ich reden werde, steht in Richter 6, 1 bis 24. Richter 6, 1 bis 24. Ich werde nicht alle Verse durchlesen, ich werde nur einzelne Bibelstellen rauspflücken, einzelne Verse. Genau. Im Richter 6, 1, 24 geht es darum, dass das Volk Israel wieder einmal in einer schweren Krise gesteckt hat. Es hatte alles so gut begonnen. Nach der 40-jährigen Wüstenwanderung war das Volk endlich im verheißenen Land. Sie erlebten, wie Gott Wunder tat, zum Beispiel Jericho, als sie mit Posaunen und Geschrei die Stadt, um die Stadt gezogen waren und sie mit Josua den Sieg darüber errungen konnten. Und nach dem Tod von Josua hat das Volk aber ganz schnell vergessen, was Gott Großes getan hat. Es ging den Leuten immer besser, der Wohlstand, die Wüste war schon einige Jahre hinter ihnen und ich habe dann gedacht, eigentlich ist es so ähnlich wie heute. Der Wohlstand nimmt zu und vielmals vergessen wir wirklich, was Gott Gutes getan hat. Und so stand das Volk in einer schwierigen Krise, weil die Midianiter hatten ihnen alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Also alles, was da war an Güter und Ernte, das haben sie alles einfach geraubt. Und irgendwie wussten sie keinen Ausweg mehr. Im Vers 1 steht, sie taten, was dem Herrn missfiel. Gott war nicht mehr der Mittelpunkt ihres Lebens, sie dienten anderen Göttern. Aber das hat sie schlussendlich so weit getrieben, dass sie den Herrn um Hilfe gerufen haben. Sie schrien zum Herrn, nicht nur rufen, sie haben geschrien, Herr, hilf uns. Das steht im Vers 7. Und Gott ist so genial, barmherzig, immer wieder, und das dürfen wir auch in unserem Leben erleben. Gott ist immer wieder barmherzig. Und Gott wählte einen Mann aus. Wisst ihr wen? Gideon, genau. Und das war so genial, dass er Gideon ausgewählt hat, weil Gideon war nicht besonders mutig oder stark. Er war auch nicht irgendwie aus einer königlichen Sippe oder einer wichtigen Sippe. Im Gegenteil, Gideon war ein Bauernsohn. Ein Bauernsohn, wie man sich das vorstellt früher. Und er hat sich aus Angst versteckt vor diesen Midianitern in einem Weinkelter und hat dort Weizen gedroschen, also damit die Midianiter ihm das nicht klauen konnten. Das war vielleicht schlau, aber eigentlich nicht mutig. Er war wirklich nicht mutig. Und im Vers 12 steht da, also Gideon war da am Weizendreschen, da kommt ein Engel des Herrn zu ihm und sagt, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Boah, Gideon ist sicher erschrocken, hat gesagt, nein Gott, also Gott hat uns verlassen. Also früher hat er mal Wunder getan, aber jetzt, wir sind den Midianitern ausgeliefert. Und möchte da einen Satz einschieben, der mir aufgefallen ist. Interessant ist hier, dass Gott, also der Engel des Herrn, keine Antwort darauf gibt. Das ist ganz interessant. Manchmal, wenn wir zu Gott rufen, warum ist das passiert oder das, haben wir nicht einfach eine Antwort. Und hier finden wir auch diese Bibelstelle oder diese interessante Hinweis, Gott hat darauf keine Antwort gegeben, sondern im 14. Vers steht dann weiter, der Engel sagte nochmals, du bist stark und mutig, steht er da im Keller unten, oder? Angst, weil vor den Feinden, und sagt, du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Boah, habe ich gedacht, boah, krass, also wirklich, also so kann nur Gott reden. Und was hat dann Gideon darauf geantwortet? Es steht dort, was, ich? Ich ohne Waffen, als jüngster Sohn einer Bauernfamilie, aus einer Sippe, die überhaupt keinen Einfluss hat. Ich, Angsthase, soll gegen diese Midianiter antreten. Und wir würden vielleicht heute auch sagen, also ich kann nicht vor anderen Leuten hinstehen oder kann eine Bibelarbeit machen oder ich traue mich nicht, andere Menschen einzuladen oder mit anderen über den Glauben zu reden. Das wären vielleicht unsere Ausreden, weil wir vielleicht Angst haben oder denken, wir sind zu wenig heilig oder ausgebildet. Ich weiß nicht, was ich auf diese Fragen antworten würde, wenn mir das jemand stellen würde, aber ich weiß eines, Gott weiß, wer du bist. Er kennt dich in- und auswendig. Die Frage ist nicht, traust du dir das zu, wenn er dir etwas sagt? Die Frage ist, was kann Gott tun? Und was will er durch dich und mich tun? Sag nicht, ich kann das nicht, ich bin zu alt. Nächsten Sonntag werden wir von unseren Lehmanns eine Predigt hören, Gedanken, die sagen auch nicht, oh, wir sind zu alt. Also macht ihr da mal, jetzt kommt ihr in die Gänge. Oder wir sollen auch nicht sagen, ich bin zu schwach oder zu wenig geschult oder ich habe so viel anderes zu tun. Lass dir vielmehr von Gott sagen, er will mit dir sein, so wie er es zu Gideon gesagt hat. Vielleicht könnten es andere besser machen, es kann sein, aber das ist nicht die Frage, die wir uns stellen müssen, sondern Gott sagt, ich will mit dir sein. Glaubst du diesem Wort Gottes? Glaubst du, das können wir auch in Philipper 4, Vers 13 lesen, dort steht, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Philipper 4, 13. Im 16. Vers von Richter 6 lesen wir dann, ich stehe dir bei. Das hat Gott ganz persönlich zu Gideon gesagt. Ich stehe dir bei. Und das will er auch zu uns, zu jedem von uns sagen. Gideon bittet Gott um ein Zeichen. Das lesen wir in Vers 17. Und ich glaube, es ist nicht falsch oder verboten, Gott um ein Zeichen zu bitten, dass wir da richtig gehört haben. Wenn wir die Geschichte dann weiterlesen würden, wissen wir, dass Gideon auch mit dem Fell weiter Gott immer wieder um ein Zeichen gebeten hat. Und im Vers 17 steht, wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht. Ich glaube, Gideon hat irgendwie etwas gemerkt. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und er wollte sich auch nicht mehr länger damit abfinden, dass sein Volk sich verstecken muss. Wie ist das denn bei uns? Finden wir uns einfach damit ab, dass eigentlich nicht so viel im geistlichen Bereich in unserem Land geschieht? Ich glaube, Gott hat nach wie vor Interesse an uns Menschen, an der Rettung der Menschen. Er setzt alles daran, glaube ich, dass sich die Menschen auf ihn zurückbesinnen und zu ihm kommen. Denn dass wir leben, das hat einen Sinn. Und er hat uns auch dazu geschaffen, dass wir seinen Auftrag ausführen. Gideon hat nicht nach dieser Bitte um ein göttliches Zeichen nicht einfach gewartet und hat gedacht, jo, jetzt warte mal da, trink einen Tee, schau mal, was da passiert, ein Zeichen vom Himmel. Nein, er hat einfach etwas gemacht. Er hat gesagt, er geht hin, zum Engel gesagt, bleib hier, ich hole Essen und werde es auftischen. Aber statt, dass der Engel das Essen genommen hat, nahm er einen Stab, entzündete Brot und Fleisch und alles verglühte. Und Gideon rief darauf, Herr, Herr, ich muss sterben. Er hat schon wieder Angst gehabt, oh, jetzt muss ich auch sterben bei diesem Feuer. Aber Gott sagte zu Gideon, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir, in Vers 23. Also diese Geschichte ist einfach wirklich ganz genial. Gideon machte darauf an dieser Stelle seinem Gott einen Altar. Damit setzte er ein Zeichen, du bist mein Gott, mein Leben soll dir gehören, du darfst mich einsetzen, wo du mich haben möchtest. Gott braucht keine Helden, aber er sucht Menschen, die einfach seinem Wort, seinen Versprechungen, seinen Zusagen glauben. Du kannst etwas bewegen in deiner Familie, bei deinen Kindern, in deinem Dorf, in deinem Land. Du kannst etwas bewegen durch ganz einfache Leute, wie du und ich es sind. Vielleicht bist du studiert, super, kommt noch dazu. Aber Gott will durch dich und mich Menschen retten und Situationen verändern. In Familien, wo so viel auch Leid und Not ist. Und Gott sucht dich und mich. Die Frage ist, sind wir bereit? Bist du bereit? Bin ich bereit? Ich musste mich das selber fragen. Ich möchte einfach, dass ihr vielleicht diese Gedanken mitnehmt und einfach in eurem Herzen auch eurem Gott eine Antwort geben könnt, wenn ihr möchtet.
an all jene, wo ich es noch versäumt habe, euch das Beste zu wünschen, was es gibt, möchte ich jetzt nachholen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für die Zeit, die vor uns liegt. Und ich denke mir, von so einem Lobpreis so gewesen, wahre Liebe gibt immer das Beste, oder? Und in Jesus sehen wir es, oder? Warum sind wir hier? Wegen seiner Gegenwart, um uns anstecken zu lassen, um etwas von dieser Liebe in uns mitnehmen zu können. Und wie wir es gesungen haben, oder wie es auch Karin oder Heinz gesagt haben, wir sind bestimmt in unserem Herzen, diese Freude zu haben und bestimmt in unserem Herzen, diesen Frieden zu haben, den Gott uns zugesagt hat, als seine Kinder. Oh, ich möchte euch nicht irgendetwas geben, sondern das Beste geben. Und nicht selten, wenn ich Gott frage, Herr, was ist dran? Was möchtest du deiner Gemeinde geben? Dann führt er mich zu einem Moment, zu einer Situation, wo Gott mir in einem Moment der Gnade einfach geschenkt hat, wo ich etwas erkennen durfte, was nicht von dieser Welt ist. Wo ich etwas von ihm erleben durfte. Ein kurzer Augenblick. Zeitlich hier kann man sagen, vielleicht 2-3 Sekunden. Aber wir dürfen immer wieder dorthin gehen und auch ich darf dorthin gehen und von dort aus ja, mich auf den Weg machen, ihn zu suchen. Und Gott liebt es, wenn man ihn suchen. Er liebt es. Und du kannst nicht sagen, was passieren wird, aber es ist immer etwas Wunderbares. So hat Gott mir das Wort gegeben für meine lieben Brüder und Schwestern von Philipper 1,9. Das uns begleiten das möge in diesem Jahr. Und zwar, ich mache mich da eins mit dem Gebet von Paulus an die Philipper, wo es steht, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Als ich das so das erste Mal las, ich empfand so dieses Bild seiner unbeschreiblichen Liebe als Quelle. Und ich vernahm so dieses Überströmende an Erkenntnis, das man nicht mit Worten fassen kann, das du nicht mit Händen annehmen kannst, das nicht nur so ist, dass es dient zu etwas, wo du es verwenden kannst, sondern es ist diese Nähe von Gott, die alles ausmacht, die das Wesentlichste ist, wo Gott sich wünscht, dass wir diese Nähe suchen und uns auf den Weg machen, ihn zu finden. Überströmende Erkenntnis. Erkenntnis ist nicht gemeint, viel über ihn zu wissen oder zu wissen, wer er ist, sondern ihn kennenzulernen. Kann man Gott begegnen? Kann man Gott kennenlernen? Und Gott redet auch gern mit uns. Und unsere Bestimmung ist es, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Oder? War es nicht so im Garten Eden? Gemeinschaft mit unserem Gott tagtäglich, ganz normal. Und das sehnt, nach dem sehnt er sich auch. Und er möchte dir auch geben, was dein Herz verlangt. Er möchte es dir geben. Kennt ihr das, wo man euch auch schon mal gefragt hat, zum Vorbeigehen und immer wieder fragt, wie geht's dir? Kennt ihr das? Was sagt ihr dann? Schüttet ihr euer Herz aus gleich, oder? Kommt, setzt sich nieder, das dauert ein wenig, oder? Nein, wir wissen, es ist oft gut gemeint von den Menschen, aber es ist nicht wirklich so das Interesse, nicht immer das Interesse da, dass er sich Zeit nimmt und wirklich Platz hat in seinem Herzen zu hören, was dich beschäftigt, zu hören, was dir fehlt, wie es dir geht. Ich denke, bei Gott ist das ähnlich. Er spürt, wo wir es ja, halt gut meinen, aber eigentlich nicht bereit sind, diese Zeit ihm zur Verfügung zu stellen, damit wir erfahren, was ihn bewegt, ob er ein Wort für mich hat. Also ich kenne mich selber, ich weiß, Arbeit ist sehr herausfordernd, oder? Und die Gefahr, dass wir nur abspulen den ganzen Tag und den nächsten Tag gehen und wieder nur abspulen und eigentlich das Schöne, das Gott in uns reingelegt hat und die Bestimmung, die Gott mit uns hat, irgendwie aus den Augen verlieren. Und ich denke, es ist auch möglich, dass wir Abstand von dieser Liebe, dass irgendwie in unser Herz kommt und uns irgendjemand einreden möchte, ja, jetzt hast du es eh verspielt, oder? Jetzt hast du es vergackt, oder? Und du sagst, ja, stimmt eigentlich, aber gibst dich zufrieden mit dieser Distanz, mit diesem mit Gott leben auf Distanz. Aber Gott ist das zu wenig. Er möchte dich ganz bei ihm haben. Er möchte dich mit allem schützen und dir alles geben, was er für dich vorbereitet hat. Er möchte nicht, dass du abspulst, sondern dass du lebst. Möchte dir den Sinn neu zeigen und mit allem ausstatten, was wir gar nicht für möglich halten, dass es überhaupt möglich ist, dass er uns das geben kann, dass wir das empfangen dürfen oder können. In seiner Nähe erleben wir es. In seiner Nähe erleben wir und erkennen wir, wie er ist. Und da möchte Gott uns haben. Mariazeit. Das ist so das Geheimnis, denke ich, was uns Gottes Botschaft mitgeben möchte. Es ist möglich, zurückzukommen. Weißt du, wir kennen das alles, oder? Irgendwo, auch wenn wir uns bemühen und wir gehen am Sonntag in Gottesdienst und du weißt, er ist da und irgendwie flacht sich das dann ab und du wirst trocken, dein Herz wird trocken und wieder so alltäglich und es fehlt dir diese Lust am Herrn. Bevor du auf der Welt warst, hat Gott sich schon gefreut auf dich. Hat Gott dich schon geliebt. Bevor ich etwas oder schön reden konnte, hat Gott mich schon geliebt. Bevor ich gut ausschauen konnte, hat Gott mich schon geliebt. Gott liebt dich. Ich denke, wir dürfen, wenn wir von diesem Weg irgendwie abgedriftet oder uns abtreiben haben lassen, immer wieder zurückgehen. Immer wieder. Und sagen, ja Herr, ich weiß, du liebst mich. Und Gott möchte das zu jedem Einzelnen heute neu klar machen. Du bist liebenswert. Du bist liebenswert. Es ist so. Und wenn du es am Herzen hast, auch über alle Umstände und allem deinen Vorstellungen drüber raus, Gott neu nahe zu kommen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es geht, aber Herr, wenn du mir hilfst, könnte es sein, dass ich zurückfinde zu dieser ersten Liebe? Ich denke, ein Weg ist der Weg von Maria, der uns gezeigt hat. In einen Raum, der nicht dazu bestimmt war, Gott zu begegnen, zu Füßen von Jesus zu sitzen. Und auch nicht die Zeit, setzte sie sich doch zu den Füßen von Jesus. Sie hatte Lust, sie hatte Sehnsucht und hörte ihm einfach zu, war einfach da mit ihm. Und alles andere, bin ich überzeugt, macht der Herr. Wenn wir von ganzem Herzen ihn suchen und neu dorthin finden möchten, wo er uns haben möchte, nämlich in dieser Liebe, in dieser Bestimmung, ganz nah an seinem Herz zu sein. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg, wer hat schon mal etwas erlebt mit Gott, wo Gott ihm im Wort begegnet ist, im Lobpreis begegnet ist oder in der Predigt? Oder ich denke, diese Momente haben wir alle, oder? Geht zurück zu diesen Momenten. Erinnert euch dran und macht Schritte hin zu eurem Gott. Denn wir haben einen Gott, der immer dasselbe ist. Und wenn Gott uns einmal den Himmel geöffnet hat, dann möchte er uns auch wieder den Himmel öffnen. Er möchte uns Zugang verschaffen zu ihm und uns in den Raum reinnehmen, wie Heinz gesagt hat, um mit uns dort Gemeinschaft zu haben und uns zu beschenken. Er liebt es, uns zu beschenken. Du kannst es mit Worten nicht beschreiben. Aber Gott kann dir und will dir viel mehr geben, als wie dein Verstand es zulässt oder es auch nur erahnen kann. Nimm dir Zeit. Gib ihm auch Zeit, dass er zu dir reden kann. Gib ihm diese Zeit. Erwarte es, weil sein Wort es sagt. Er möchte uns, denke ich, heute in diesem Jahr dorthin führen, wo wir mehr und mehr eine erwartete Gemeinde werden. Erwartend im Glauben, dass es geschieht, was der Herr vorbereitet hat, was er uns verheißen hat. Ganz persönlich in deinem Leben, egal ob es um Beziehung geht oder um beruflich oder um Gemeinde, gemeinsame Wege, erwarte es. Halte Ausschau danach. Wir sollten es nicht versäumen. Es wäre so schade. Wenn Jesus sagt, komm, haben wir schon so oft gehört und es ist naheliegend oder es kann sein, dass wir dann oft denken, ja, ich bin eh da. Komm, immer wieder, komm, ich bin eh da, ich hab dich eh lieb. Wenn Gott sagt, komm, kann man es auch so verstehen, dass du noch nicht da bist, dass noch eine Distanz da ist zwischen dir und ihm. Wenn er sagt, komm. Und ich glaube, es ist möglich, dass wir, wenn wir das empfinden, ja, ich glaube, es ist dran, es zu prüfen vielleicht. Bin ich es, um den es geht? Bin ich es? Oder sollte doch er an erster Stelle sein? Und sollte nicht mein Herz jubeln vor Freude? Oder auch vor Dankbarkeit vor seinen Füßen fallen. In Dankbarkeit, dass er sein Leben gegeben hat, dass er den Preis bezahlt hat, erlöst zu sein, auf ewig mit ihm zusammen zu sein, aus Verdammnis befreit, aus dieser absoluten Dunkelheit herausgerettet zu sein in das Reich des Sohnes und mit ihm, hört ihr, mit ihm leben zu dürfen. Mit jedem Herzschlag ist da mit Leben gemeint. Mit jedem Herzschlag mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen. Herr, was machen wir heute? Was machen wir heute? Egal, ob du im Beruf stehst oder nicht, auch im Beruf vermag Gott dich doch alles. Herr, was machen wir heute? Was ist dein Plan? Und er hat einen guten Plan für uns. Amen. Machen wir uns auf. Wir lassen uns nicht aufhalten. Gott möchte wissen, dass er alle Möglichkeiten hat, dich in seine Liebe neu reinzuziehen. Erinnere dich an diesen Moment, wo Gott in deinem Leben den Himmel geöffnet hat. Und lass es dir ein Zeichen sein, dass er das immer wieder tun kann. Und er wartet darauf, wieder ganz nahe mit dir Gemeinschaft zu haben. Und an die Zeit und an die Situation, wo Maria zu seinen Füßen gesessen ist und einfach Lust gehabt hat, am Herrn ihm zuzuhören. Und erwarten wir all das Himmlische, was Gott vorbereitet hat. Amen. Amen.
Da kann man sich ja kaum halten auf dem Stuhl. Der Herr ist gut. Vielen Dank, mein Schatz, und vielen Dank, Willi. Ich möchte auch ein paar Gedanken einfach ergänzend mit euch teilen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo beginne ich? Die Begebenheit, die mich bewegt, hat mit zwei katholischen Nonnen zu tun. Ja, ganz erstaunlich, nicht wahr? Das bringt schon Spannung in das Gefüge hinein. Zwei katholische Nonnen. Es gibt in den USA so eine wahre Geschichte, wo verschiedene Gemeinden in einem Bezirk sich entschieden haben, eine Evangelisation zu organisieren, eine Jugendevangelisation. Und da waren verschiedene Gemeinden, so circa 6 oder 7 Gemeinden waren dabei beteiligt. Und sie luden einen Evangelisten ein, einen Pastor von einer Gemeinde aus einem anderen Bezirk, von dem sie hörten, ja, er arbeitet mit jungen Menschen zusammen. Und dieser machte sich auf, und weil es in verschiedenen Gemeinden diese Evangelisation stattfinden sollte, fand jeden Abend in einer anderen Gemeinde diese Versammlung statt. Also er wechselte jeden Abend und predigte in einer anderen Gemeinde. Er begann in der Gemeinde Gottes, auch eine Freikirche in Amerika, so, und predigte dort vollmächtig, aber es geschah nichts. Kein Mensch bekehrte sich. Dann der zweite Abend in einer Pfingstgemeinde. Auch dort schreibt er Lobpreis, super. Er predigte mit ganzem Herzen, aber kein Mensch bekehrte sich. So. Und der Druck nahm natürlich zu, weil man erwartet ja, dass Gott etwas tut. Der ist ja nicht dahin gegangen, um zuzuschauen, wie sich niemand bekehrt, sondern im Glauben und in der Hoffnung, dass da viele zum Jesus finden. Dann kommt der dritte Abend in einer, wie heißt die Gemeinde schon wieder, Methodistenkirche, kennt ihr vielleicht ein bisschen Zusammenhang, gegründet von Charles Wesley, so aus der Erweckungszeit, genau. Und dieser Pastor macht sich auch zu diesem Gottesdienst auf. Und da lese ich euch ein Stück vor aus dem Buch, wo ich diese Geschichte herausgenommen habe. Am dritten Abend befanden wir uns in der Methodistengemeinde. Ich war so früh wie möglich dort, damit ich noch mit Gott alleine sein konnte. Gerade als ich mich nach einem Platz zum Beten umsah, kamen 2 katholische Nonnen mit einer Gitarre durch die Hintertür. Sie gingen schnurstracks auf mich zu und fragten, Herr Lee, würden Sie unsere Gitarre für uns stimmen? Verblüfft über diese eigenartige Aufforderung, starrte ich sie nur an und sagte, nun, sicher tue ich das. Klammer auf, wie kann man 2 katholischen Nonnen etwas abschlagen? Also gingen wir in einen Seitenraum, wo ich ihre Gitarre stimmte. Als sie meine Nervosität spürten, die umso größer wurde, je mehr von meiner Vorbereitungszeit verstrich, legte eine der Nonnen ihre Hand auf meinen Arm und sagte, machen Sie sich keine Sorgen, Bruder Lee, wir haben heute 8 Stunden lang für Sie gebetet. Ich konnte ihren Worten kaum glauben, fühlte mich jedoch dankbar, sogar erleichtert. Sie legten ihre Hände auf mich und begannen in Sprachen zu sprechen. Die andere begann in anderen Sprachen zu singen. Innerhalb von wenigen Sekunden wusste ich nicht, ob ich wach war oder träumte. Aber ich wusste, dass ich in der Gesellschaft von 2 Frauen war, die Gott wirklich kannten. Als sie fertig waren, sagte einer von ihnen zu mir, bedeutet die Redewendung, es ist vollbracht, Ihnen etwas, Herr Lee? Ein Schauden lief über meinen ganzen Körper, denn das war mein Predigtext für diesen Abend. Und der Gottesdienst begann und ich predigte von einer dieser Methodistenkanzel hoch oben in der Luft. Habt ihr vielleicht auch schon in der Kirche gesehen, da diese, von daher und predigte er. Am Ende der Predigt gab ich die Einladung, also er macht einen Aufruf für Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten, und 100 junge Menschen kamen nach vorne und übergaben ihr Leben Jesus. Nun, am nächsten Abend sollte ich in der katholischen Kirche predigen. Ich kam schon früh hin und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als ich dort die 2 katholischen Nonnen sah, die mit der Gitarre durch die Hintertür kamen. Diesmal rannte ich schnurstracks auf sie zu und fragte, darf ich ihre Gitarre für sie stimmen? Er hat gemerkt, da liegt etwas drin. Ich war am Vorabend nicht mit meinem Herzen dabei gewesen, aber dafür dieses Mal. Nachdem wir durch unser kleines Ritual durch waren, fiel ich mit der Tür ins Haus. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte ich, jetzt wiederholen wir das, was wir gestern Abend gemacht haben. Also legten sie mir die Hände auf und es geschah wieder. Dann fragte die Nonne, die in meiner Gegenwart noch nie ein Wort auf Englisch gesprochen hatte, beiläufig, Herr Lee, erinnern Sie sich an die Frau mit dem Blutfluss, die sich ausstreckte, um den Saum der Kleidung Jesus zu berühren? Du kannst es erraten, das war sein Predigttext an diesem Abend. Und auch an diesem Abend kamen 100 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Die ganze Evangelisation wurde abgeschlossen und über 500 Menschen wurden gerettet. Und dieser Pastor und Evangelist ging dann nach Hause in seine Gemeinde, saß dort im Büro und hat so darüber nachgedacht, wie wunderbar das war, dass er diesen Dienst tun konnte, dass ihn Gott so mächtig gebraucht hat. Und überlegte sich, wie kann ich es jetzt der Gemeinde sagen, um nicht sich groß darzustellen. Und dann sprach der Herr zu ihm und hat gesagt, du mein Sohn, du weißt schon, dass du sehr wenig beigetragen hast, dass diese 500 Menschen gerettet wurden. Da war jemand anders, der den Preis für die Rettung dieser Menschen bezahlt hat. Und ich bin überzeugt, dieser Pastor hat dran gedacht an diese zwei Nonnen, die viele Stunden auf den Knien waren und für die Rettung dieser Menschen gebetet haben. Sie haben den Preis bezahlt. Von diesem Moment an beging Gott im Leben dieses Evangelisten etwas zu wecken, ihm eine himmlische Wahrheit zu offenbaren, worin das Geheimnis lag, dass im ersten Jahrhundert eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Das war Pfingsten. Und das Geheimnis hinter vielen Erweckungen, die in der Kirchengeschichte geschehen durften, das Geheimnis, das hinter geistlichen Durchbrüchen steckt, es ist das Geheimnis von Menschen, die bereit sind, den Preis auf den Knien im Gebet zu bezahlen, um Gott zu rufen, dass er eingreift. Und wir kennen die Bibel. Sie ist voll von solchen Menschen, die bereit waren, ihre Knie vor dem allmächtigen Gott zu beugen und den Himmel auf die Erde zu beten. Ich denke an eine Hanna, kennt ihr? Hab schon darüber gepredigt aus dem Alten Testament, die um einen Sohn betete. Und wie betete sie? Weil sie das Herzen Gottes in ihrer Brust schlagen spürte. Er war bereit, sie zu beschenken, aber sie musste dieses Geschenk abholen im Gebet. Und sie empfing dieses Geschenk. Ein David, wie hat dieser Mann gebetet? Ich denke an einen Simeon im Neuen Testament, der vor den Menschen nicht groß bekannt war, aber Gott kannte ihn. Wo der Herr zu ihm sagte, bevor du stirbst, wirst du den Erlöser in deinen Händen haben. Und die Prophetin Hanna, was war das für eine Frau, eine alte Frau, aber die Tag und Nacht im Tempel betete und fastete und Gott diente auf diesen einen Augenblick, dass der Herr in die Geschichte der Menschheit eingreift. Und es geschah. Und sie sahen ihn, den Retter und Erlöser. Wie gewaltig, wenn auf unseren Knien wir beten, erleben, wie Gott unsere Augen öffnet und uns zeigt, was er vorbereitet hat. Und dazu ist jeder von uns eingeladen. Es soll niemand einen Druck empfinden, dass wir irgendetwas auf euch legen wollen, was nicht von Gott kommt. Es soll eine Herzenseinladung sein. Weißt du was? Die Geschichte von Maria und Martha war wahrscheinlich nicht fertig. Ich bin überzeugt, dass Jesus die Martha zu sich holte und sie herzte und sagte, Martha, ja, die Arbeit muss auch getan sein. Das wissen wir doch. Jeder hat seine Aufgaben. Aber es gibt diesen Moment, wo wir uns herausnehmen dürfen, an den Füßen des Herrn zu sein. Und wenn es nur eine Minute ist auf der Toilette oder 5 Minuten, wo wir uns einen Moment rausnehmen dürfen und zu seinen Füßen sitzen. Halleluja. Ich denke in die Kirchengeschichte an Georg Müller. Ihr kennt diese Geschichte von diesem weisen Vater, der in seinem Tagebuch aufschreibt, dass sich 30.000 seine Gebete erfüllt haben. Und er war ein Mann des Gebetes. Und es gibt viele andere, die diese Erfahrung zuerst machen mussten, die sehr fleißig waren und versucht haben, Reich Gottes zu bauen, die sich wirklich eingesetzt haben. Mit allem, was sie konnten und hatten, aber einfach nicht diese Frucht hatten, die Gott verheißen hat. Bis sie dieses Geheimnis entdeckt haben, das Geheimnis des Gebetes. Wo sie vorbereitet haben im Gebeten, was Gott nachher tat. Und ich denke an die Erweckungsgeschichte, wo Hermi uns das letzte Mal vorgelesen hat. Wo innerhalb von 5 Wochen 20.000 Menschen zu Gott gefunden haben. Es ist möglich. Wie viele Menschen leben im Montafon? Wie viel Zeit brauchen wir? Reichen 5 Wochen? Wenn Gott beginnt einzugreifen, weil er Männer und Frauen seiner Kinder findet, die ihre Knie neu beugen und zu Gott schreien, Herr, gib uns diese Seelen, gib uns diese Menschen, weil uns bewusst wird, was geschieht, wenn sie nicht gerettet werden. Weil uns neu bewusst wird, woraus hat Gott uns gerettet. Was für ein Lobpreis, was für ein Dank. Was für eine Dankbarkeit. Aber wir wollen nicht zufrieden uns zufrieden geben, weil wir gerettet sind, sondern wir wollen sehen, wie Menschen zu Christus finden. Und dieses furchtbare Joch der Finsternis und des Todes und des Teufels loswerden. Jemand war bereit, den Preis zu bezahlen. Halleluja. Ich denke an John Hyde. Ein Apostel des Gebetes, wie er dieses Geheimnis entdeckt hat, des Gebetes. Und versteht ihr, Gebet hat ja nicht nur einfach zu tun, dass wir mit unserer Bittliste zu Gott kommen, sondern es hat mit Gemeinschaft zu tun, es hat mit dieser Nähe zu tun, es hat mit Gottes Begegnung zu tun, die man nicht beschreiben kann, wie das ist, wenn man Gott begegnet. Aber er begegnet heute Menschen. Weil er ist ein Gott, der sich aufgemacht hat. Er will bei seinem Volk wohnen. Und wenn Gott in unser Leben tritt, verstehst du, dann ist es Gott und nicht irgendein Mensch. Und wer ist unser Gott? Halleluja. Gott will dir begegnen im Gebet und er will dir offenbaren, was er unter Gebet und Gemeinschaft versteht. Und ich könnte viele Beispiele noch aufzählen. Und zum Abschluss ein Bibeltext, den ich euch mitgeben möchte. Wir lesen ihn aus Matthäus 21, Vers 12 bis 16. Ich zitiere es einfach. Ihr kennt diesen Text, wo es um die Tempelreinigung geht. Jesus ist in Jerusalem. Und er kennt die Zustände im Tempel. Aber dieses Mal geht er hinein mit einer Rute und er wirft die Tische der Wechsler um, er treibt die Viecher aus dem Tempel, weil dieser Tempelvorhof einfach ein Umschlagsplatz wurde. Auf der einen Seite logisch, weil die Menschen kamen, um dort ihre Währung einzutauschen in die Währung, die im Tempel angenommen wurde, die man opfern konnte und entsprechend auch Tiere kaufte, um zu opfern. Aber das Ganze artete aus in ein Geschäft. Jeder profitierte noch, der das Opfer kaufte und natürlich auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Darum nervten sie sich, dass Jesus sie hinaustrieb. Aber Jesus schreit, das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus sein und ihr habt sie zu einer Räuberhöhle gemacht. Und ich glaube, das war der Schmerz, der aus dem Herzen Jesus herauskam. Dieser Tempel ist bestimmt für ein Gebetshaus, um ein Haus der Reinheit und Heiligkeit Gottes. Und nachdem er alle hinausgeworfen hatte, wer hatte dann Platz an dem Ort? Die Menschen, die ihn so sehr dringend brauchten, die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Verkrüppelten, die Aussätzigen und was auch immer. Und er heilte sie. Und er heilte sie. Dieser Tempel wurde plötzlich, nachdem er gereinigt war, zu einem Tempel des Gebetes und zu einem Tempel der Kraft Gottes. Der Kraft Gottes. Und könnt ihr euch vorstellen, dass es da ruhig zu und her ging? Als die Blinden plötzlich sahen, die Tauben plötzlich wieder hörten, die Lahmen von ihren Betten aufsprangen, ja sogar die Kinder riefen Hosianna dem Sohn Davids. Und die Religiösen, die nervten sich. Aber nicht, weil die Kinder Gott lobten und priesen, sondern weil sie ihr Geschäft verloren haben. Und Jesus sagt, steht nicht geschrieben, dass aus den Münden der Unmündigen mir Lob bereitet ist. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesus ist der Tempel Gottes. Und mein Leben ist der Tempel Gottes. Und ich glaube, der Herr möchte, dass Reinheit und Heiligkeit in unserem Leben ist. Er sagt nicht, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir nicht mehr fehlen. Wir wissen, wir dürfen immer zu ihm kommen, wenn uns etwas nicht gelungen ist und wenn wir daneben fahren. Aber er möchte, dass dieser Tempel sauber ist, dass diese Braut rein ist und heilig ihm verfügbar, damit er in uns und durch uns das wirken kann, was er damals im Tempel gewirkt hat. Und dasselbe auch in der Gemeinde. Er möchte, dass dieser Tempel rein und heilig ist. Ein Ort seiner Gegenwart, ein Ort seines Wirkens, ein Ort des Lobpreises und der Anbetung. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott in dieses Jahr, in unser Leben hineinruft. Sei ein Tempel, der rein ist, der heilig ist, in dem ich wirken kann, was ich wirken möchte und vorbereitet habe. In meinem Leben, durch mein Leben, in der Gemeinde und durch die Gemeinde Jesus. Halleluja! Seid ihr mit mir? Amen. Glory Jesus! Ein Haus der Reinheit, ein Haus des Gebetes, ein Haus der Kraft und ein Haus des Lobpreises. Halleluja! Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott die Türen schon geöffnet hat, damit Menschen gerettet werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn der Herr beginnt, Menschen zu retten, dann sind das nicht zwei, drei, sondern es werden Scharen sein. Das ist die Vision, die mich bewegt. Das ist eine Vision, die Gott immer wieder in meinem Herzen bewegt. Wollen wir unsere Knie beugen und sagen, Herr, hier sind wir, gebrauche uns. Wir wollen keine Helden sein, wir wollen dir verfügbar sein und dir zutrauen, dass du durch wenig oder viel Großes bewirken kannst. Herr, wir wollen unsere Knie beugen und die Nähe an deinem Herzen erleben und erfahren. Und wir wollen sagen, Herr, reinige du meinen Tempel. Wirf alles hinaus, was dir nicht wohlgefällig ist. Heilige du meine Gedanken. Heilige du meine Lippen und meine Zunge, Herr. Heilige du mein Leben, meine Hände, meine Füße. Ich will für dich laufen und gehen und den Menschen die frohe Botschaft bringen. Aber ich möchte es beginnen auf meinen Knien. Und ich möchte zu dir rufen, Gott, gib mir die Seelen. Herr, wir möchten fruchtbar sein. Und du sagst, wer in dir ist und du in ihm, der bringt viel Frucht, Herr. wir können sie selbst nicht bewirken und das ist gut so, aber du durch uns, Herr. Und wir wollen es dir zutrauen, Herr. Herr, wir entscheiden uns heute Morgen ganz neu und kommen zu dir und sagen, Herr, reinige du unseren Tempel. Wir wollen Tempel der Reinheit und Heiligkeit sein. Herr, offenbare du uns ganz neu das Geheimnis des Gebetes. Herr, dass wir diesen Preis bezahlen, der nötig ist für die Rettung dieser Menschen in diesem Talmont davon, Herr. Der Menschen, die noch nicht gerettet sind in unseren Familien, Herr, in unserer Nachbarschaft, in unseren Dörfern. Heiliger Geist, dass du diesen Schrei auf unser Herz legst. Gib uns diese Seelen, Herr. Wir lösen sie und wir setzen sie frei von jeder Blindheit, von jeder Taubheit, von jeder Gebundenheit und Gefangenschaft an dieser Welt. Herr, dass sie erkennen dürfen, dass du der Retter und der Erlöser bist, dass du der Heiland bist, dass du am Kreuz auch für sie bezahlt hast, dass ihre Schuld vergeben wird und sie gerettet werden zu deiner Ehre, Herr. Herr, und wir wollen dir heute Morgen sagen, wir wollen einen Tempel deiner Kraft sein. Deiner Kraftwirkung in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien, in deiner Gemeinde, Herr, im Tal Montafon, in unseren Ländern, Herr, in Europa, Herr, denn auch Europa braucht Erweckung, Herr. Herr, braucht Erweckung. Wir wollen sehen, Herr, wie die Gemeinden sich füllen mit Menschen, die hungrig und durstig sind, nach Erlösung, nach dem Frieden, den nur du geben kannst, nach deiner Rettung, Herr. Und wir beten das für diese Gemeinde und für alle Gemeinden in unserem Land, in Jesu Namen. Und wir preisen dich jetzt schon und wir loben dich jetzt schon und erheben dich jetzt schon, Herr, dass du Großes tust, Herr, in unser Leben und durch unser Leben in diesem Jahr. Halleluja. Herr, und wir sagen noch einmal, das sind keine schönen Vorsätze. Herr, das ist dein Wort, das ist deine Zusage, das ist dein Geist, das ist dein Herz. Und wir danken dir dafür, Vater, dass du dein Herz mit uns teilst. Vielen Dank, Herr. Halleluja. Wir ehren dich und wir beten dich an, Herr, für dein Wort heute Morgen. Und wir wollen es aufbewahren in unserem Herzen. Und wir wollen bewegen, unsere Gedanken bewegen, unsere Herzen bewegen über all das, was sie gehört haben, Herr. Wie es Maria das damals tat. Und sie behielt alles in ihrem Herzen, was die Hirten ihr sagten. Halleluja. Und das wollen wir auch tun, Herr. Danke dir, Heiliger Geist, dass du ein Werk tust heute Morgen in diesem Gottesdienst in unserem Herzen. Und wenn wir nach Hause gehen, dass du weiterwirkst, Heiliger Geist. Und dass du diese Gedanken und Worte lebendig machst und kraftvoll. Dass es sich zu einem Feuer der leidenschaftlichen Liebe zu dir entwickelt. Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wir möchten noch 2, 3 Lieder einfach singen und ich möchte dich ermutigen während diesen Liedern und nachher magst du einfach frei sein, wenn du nach Hause gehen musst, bist du herzlich gesegnet. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und eine gesegnete Woche, bis wir uns wiedersehen. Wir wollen nicht einen offiziellen Abschluss machen. Wer länger bleiben möchte, darf länger bleiben. Wer gehen muss oder etwas trinken möchte auf die Toilette, seid einfach frei. Wir wollen diese Zeit noch nehmen, wo wir 2, 3 Lieder noch singen und einfach Gott noch eine Antwort geben auf die Gedanken, die Karin gesagt hat. Möchtest du bereit sein, dich ihm einfach zur Verfügung zu stellen? Mit dem, was du bist und hast, und Gott weiß es ja. Er ist fähig genug, durch das Wenige oder das Viele, das du hast, etwas Großes zu tun. Oder eine Reaktion auf die Gedanken von Willi, diese Marterzeit. Herr, ich will mich wieder neu aufmachen, diese Marterzeit mit dir zu erleben. Oder eine Entscheidung in deinem Herzen, Gott, ich will meine Knie beugen vor dir. Und ich will, dass mein Leben rein ist. Und ich will, dass mein Leben ein Leben des Gebetes ist. Und ein Leben der Kraft. Und ein Leben des Lobpreises. Mit dem einen Ziel, Herr, dich zu verherrlichen. Und zu erleben, wie Menschen gerettet werden. Halleluja. Amen.